Ja, wir dürfen uns alle ganz herzlich grüßen zu dieser Stunde, in der wir in Gottes Wort schauen dürfen und wollen. Ralf wollte von mir eine Überschrift haben und ich habe mich etwas schwer getan, die Überschrift so zu formulieren. Gottes Gnade in bitteren Zeiten und erlebte Segnungen. Ich muss auch bekennen, dass ich mich lange gegen dieses Thema gewehrt habe und innerlich dieses Thema gar nicht anpacken wollte. Aber irgendwie hat mich dieses Thema nicht losgelassen. Es begann in der Vorbereitung zu der Mittwochsstunde letzten Mittwoch. Wir hatten uns in der Bibelstunde ausgetauscht. Das Volk Israel kam auf der Wüstenwanderung an einer Wasserstelle an. Das Wasser war bitter. Das war so der Kerngedanke, der dort stand. Das Wasser war ungenießbar und sie gaben dem Ort oder der Quelle dann, je nachdem, den Namen Mara, Bitterkeit. Das war so das Stichwort. Bitterkeit war hier an der Quelle, an dem Wasser eine geschmackliche Angelegenheit. Das Wasser war herb, war scharf, war beißend, unangenehm, vielleicht ungenießbar oder giftig. Aber in der Vorbereitung zu dieser Mittwochsstunde kam mir immer mehr der Gedanke auf, Bitterkeit gibt es auch im Leben. Und mir kam eine Person in den Sinn aus der Bibel, die bitteres Leid erlebt hat. Und diese Person blickt zurück auf ihr Leben und will ihren Namen ändern. Sie will jetzt Mara Bitterkeit heißen. Und sie sagt, nennt mich nicht mehr wie bisher mit meinem Namen, sondern nennt mich Mara, ich will jetzt Bitterkeit heißen. Das Gefühl der Bitterkeit soll zu ihrem Namen werden. Eine erschreckende Geschichte, eine zu Beginn auch traurige Geschichte. Bitterkeit im Leben. Vielleicht haben wir das als Einzelne schon erlebt. Und es ist auch nicht einfach, eine Definition zu finden für die Bitterkeit, die es im Leben gibt. Am ehesten lässt sich Bitterkeit im Leben definieren als eine langanhaltende Konzentration auf das Negative im eigenen Leben. Auf das Negative konzentrieren auf das eigene Umfeld. Wer verbittert ist, schaut und klammert sich an all das, was schlecht ist, was ungerecht ist, was unfair ist in seinem Leben. Das Glück, die Zufriedenheit, die Freude verschwinden, werden immer seltener und sind irgendwann ganz verschwunden. Bitterkeit verstellt damit auch den Blick. Bitterkeit verstellt den Blick auf das, was gut ist, was positiv ist. Und man könnte auch sagen, Bitterkeit macht blind. Kein schönes Thema für eine mutmachende Sonntagspredigt, die ihr sicher erwartet, werdet ihr sicher denken. Aber ich versichere euch, es wird ein schönes Thema, weil diese Person und weitere Gottes Gnade erleben und Freude in ihr Leben einkehrt. Wie zwei Bänder zieht sich durch diese Geschichte diese Bitterkeit und die Gnade Gottes. Und in dieser Geschichte, die wir lesen werden, sind diese Bitterkeit und die Gnade Gottes irgendwie verwoben. Es taucht sowohl die Bitterkeit als auch verwoben damit die Gnade Gottes immer wieder auf und kommt zum Vorschein. Einmal sticht das Band der Bitterkeit hervor und ein anderes Mal der Gnade Gottes. Und ihr ahnt es schon, das Band der Liebe und Gnade Gottes ist das längere. Am Ende wird er siegen. Um welche Person es sich handelt, werden manche schon ahnen. Es ist Noomi und Ruth. Wir finden die Geschichte, die Begebenheit in dem gleichnamigen Buch Ruth, direkt hinter dem Buch Richter, ein kurzes Buch mit 4 Kapiteln. aber tiefgehenden und intensivem Inhalt. Ich möchte die ersten beiden Verse lesen, Buch Ruth, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Das geschah in den Tagen der Richter. Als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land, und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Geschichtlich befinden wir uns mitten in der Zeit der Richter. Die Periode beginnt mit dem Tod Josuas und endet mit dem Dienst Samuels, der dann folgt. Die Zeit der Richter wird charakterisiert, ein jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Es war kein König in Israel. Und dieser Abschnitt der Geschichte Israels ist gekennzeichnet von Ungehorsam gegen Gott, Zeiten der Unterdrückung durch andere Völker, die man durch Nachlässigkeit nicht vertrieben hat, vielfach auch durch Götzendienst. Aber auch von Zeiten des Sieges von Gott, denn er sandte Richter und berief Richter, und so gab es ein ständiges Auf und Ab der Nachfolge und Abfall von Gott. Und in dieser Zeit lebte hier diese vierköpfige Familie Elimelechs in Bethlehem. Elimelech, Naomi, seine Frau, und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Noemi bedeutet Wonne und Lieblichkeit, Elimelech, mein König, mein Gott ist König. Machlon könnte mit kränklich übersetzt werden und Kilion Schwächling. Namen in der Bibel haben in der Regel eine Bedeutung, und sie wurden auch in Bethlehem, und Bethlehem heißt Brothaus. Und jetzt trifft diese Familie ein Ereignis, eine Hungersnot in Bethlehem in Brothausen. Sie sind jetzt in Hungerhausen. Ein einschneidendes Erlebnis. Die Vorräte sind schnell aufgebraucht. Woher nehmen sie was zu essen? Interessant ist hier auch der erste Teil des Verses, den wir gelesen haben. Es geschah in den Tagen der Richter. Da entstand die Hungersnot. Die Zeit des Abfalls von Gott, die Zeit des Tuns, was recht ist in den eigenen Augen, führte zu Gottes Gericht, hier der Hungersnot in Bethlehem. Und Elimelech hat dann für seine Familie und sich eine Lösung gefunden. Wir haben das in dem ersten Vers gelesen. Er ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er verließ Juda und ging nach Moab, um sich als Fremder aufzuhalten. Mit einem guten Vorsatz reiste er ab, um sich als Fremder, das heißt vorübergehend aufzuhalten, nach Moab auszuweichen, denn dort gab es Brot. Es war sicher keine leichte Entscheidung, und ein Auswandern macht man sich nicht leicht. Vielleicht war es Sorge um die Kinder. Ihr Name bedeutet ja kränklich und schwächlich. Dass sie es deswegen gemacht haben, das wird aber nicht zur Entschuldigung ausreichen, denn das Ziel, das er ansteuert, Moab, war keins, das richtig war in Gottes Augen. Denn gerade vor Moab hatte Gott in seinen Worten intensiv gewarnt und es im Grunde genommen auch hart bestraft. Ein Urteil gesprochen, weil sie in der Wüstenwanderung und auch in der Richterzeit dem Volk Israel sehr große Probleme bereiteten. Die Folge ist, dass sie in 5. Mose 23, lesen wir das, bis zur 10. Generation nicht ins Volk Gottes kommen durften und keinen Kontakt angestrebt werden sollte. Wir können jetzt nicht näher auf diese Themen eingehen. Aber dieses Moab, wo Gott hingeht, ist nicht Gottes Plan, ist nicht Gottes Weg, den er eigentlich vorgesehen hat. Vielleicht entschuldigt sich Elimelech, dass es ja nur vorübergehend ist, bis die Hungersnot vorbei ist, vielleicht die nächste Ernteperiode, um sich als Fremder aufzuhalten. Aber im nächsten Vers lesen wir dann weiter, Und der Name des Mannes von Elimelech, und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Naomi, die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon aus Bethlehem Juda, und sie kamen im Gebet von Moab an. Und jetzt kommt das Erschreckende, und sie blieben dort. Das heißt, aus diesem Vorübergehenden wird ein Bleiben. Ein Heimatgefühl macht sich breit. Dieses temporäre, dieser begrenzte Aufenthalt ist passé. Sie blieben dort. Vielleicht können wir das als Hinweis nehmen und auf die Gefahr hinweisen, die von solchen Wegen nach Moab ausgeht, aus dem als Fremder aufhalten, wird ein Sie blieben dort. In der Bibel wird uns an vielen Stellen davor gewarnt und hingewiesen, dass es auch sowas in unseren Zeiten gibt. Die Bibel nennt es die Welt liebgewinnen, weil die Welt scheinbar etwas Besseres bietet, scheinbare Lösungen bietet, wo wir Probleme haben. Bei Elimelech und der Familie war es die Hungersnot, die sie nach Moab trieb oder gehen ließ, die Welt liebgewinnen. Der Johannesbrief warnt uns eindrücklich davor, die Welt lieb zu gewinnen und sich mit ihr zu paktieren. Im Vers 3 bis 6 lesen wir dann, sie erleben dann nicht nur Gutes dort in Moab. Vers 3. Wir hatten gelesen, dass sie in Moab blieben, und in Vers 3 heißt es dann, da starb Elimelech, der Mann Naomas, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Neue Schwierigkeiten. Der Hunger ist gestillt, aber neue Schwierigkeiten kommen auch in Moab. Elimelech stirbt sehr bald, und wenn wir weiterlesen, kommt es noch dicker. Da nahmen sich die beiden Söhne moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Und da starben auch die beiden, Machlon und Kiljon, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Das ist schon ein Drama. Zum einen können wir natürlich auch direkt ablesen, dass diese Heirat dieser beiden Söhne mit moabitischen Frauen gegen das Gesetz, gegen Gottes Gebote verstieß. Aber sie leben dann, oder die Naomi erlebt dann aber auch den nächsten Tiefpunkt. Sie muss nicht nur diese ungöttliche Hochzeit sehen, sondern es sterben auch die beiden Söhne, Machlon und Kiljon. Sie haben keine Nachkommen hinterlassen. Und jetzt sitzen dort in Moab 3 Witwen. Und diese Situation ist für diese 3 Frauen, diese Witwen in der damaligen Zeit, das Schlimmste, was passieren kann. Sie haben keinen, der sie versorgt, der für sie sorgt. Sozialhilfe in unserem Sinne gibt es nicht. Und in vielen der damaligen Ländern war auch Landbesitz nicht möglich. Sie sind auf Almosen angewiesen. Schon eine dramatische Situation. Naomi ist nicht zu beneiden. Sie wollten etwas retten und sie haben alles verloren. Und jetzt holt sie sogar der Hunger ein. Viele, viele Wege nach Moab, auch in unseren Tagen, sind hier zu Ende. Tragisch zu Ende. Wege, die gewählt wurden, um Schwierigkeiten, Prüfungen und Nöten zu entfliehen und sich von Gottes Wort zu entfernen und dramatisch in teilweise noch größeren Problemen ändern. Unsere Geschichte fängt jetzt erst an. Vers 6. Und sie, das ist Naomi, machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, sie und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Sie machte sich auf. Nun Noomi machte sich auf, weil sie gehört hatte, dass es in Juda wieder Brot gab. War das der Grund? Ich glaube nicht. Brot gab es wahrscheinlich auch in Moab. Entscheidend war der erste Teil, denn sie hatte gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht hatte. Sie erinnert sich an Gott. Oder anders ausgedrückt, Gott macht sich in ihrem Herzen bemerkbar. Es war noch etwas da von ihrem Glaubensleben, von dem Bewusstsein, wo sie hingehörte. Und das führt dann zu dieser konsequenten Entscheidung, sie kehrt aus dem Land Moab zurück. Sie geht zurück nach Israel oder Juda. Das erinnert uns so ein bisschen an den verlorenen Sohn in Lukas 15, der auch sagte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater zurückkehren. Zurückkehren ist nicht einfach. Es ist unheimlich schwer. Es ist ja ein Eingestehen und ein sich selbst Eingestehen, dass der Weg, den man gegangen ist oder geht, verkehrt ist oder war. Neutestamentlich nennen wir das Buße, Umkehr, Sinneswandel. Anders ist keine Beziehung zu Gott möglich. Noomi macht sich auf und kehrt zurück. Ruth begleitet sie, wir kommen gleich noch einmal darauf zurück. Und jetzt bringt sie ihre ganze Bitterkeit zum Ausdruck. Eine dramatische Beschreibung ihres Lebens in Vers 13 im ersten Kapitel, wo sie ihren beiden Schwiegertöchtern sagt, sie sollen nicht mitgehen, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch, ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Hier kommt das ganze Bittere, was sie in ihrem Leben erfahren hat, was sie gesehen hat, so zum Ausdruck. Sie findet Worte dafür und warnt andere, ihr zu folgen. Das bittere Leid, das mir geschah. Die Frage ist ihre Sichtweise richtig? Es geht aber noch weiter. Ruth begleitet sie, wir werden dieses Thema gleich noch ein bisschen vertiefen. Und sie kommen dann in Bethlehem an, Vers 19. So gingen die beiden, Ruth und Noomi, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Noomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Ein erschreckendes Fazit ihres Lebens, ihre Sichtweise auf ihr Leben. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Wir haben ihren Start gesehen. War das voll gegangen, wenn man aus einer Hungersnot flieht? Der Allmächtige hat mir bitteres Leid getan, der Schuldige wird auch benannt. Und sie will es zu ihrem Lebensmotto machen, nennt mich Mara, nennt mich Bitterkeit und nicht mehr Wonne oder Lieblichkeit, was Noomi bedeutet. Eine sehr erstaunliche Sichtweise Noomis auf ihre selbstgewählten Wege. Bitterkeit, Konzentration auf das Negative, Schuldzuweisungen an Gott, die traurige Bilanz ihres Lebens. Vielleicht fragst du, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ich denke nicht, dass Personen hier sind, die dieses Ausmaß wie Noomi so erlebt haben. Aber muss es immer dieses Ausmaß haben oder gibt es auch kleinere Situationen, in denen wir da niederliegen, in denen wir zeitweise diese Bitterkeit verspüren und Gott für Dinge verantwortlich machen. Dürfen wir das? Machen wir das? Trauen wir uns das? Es ist fatal, Gott anzuklagen. Aber es ist Gnade Gottes, die uns auch in diesen Situationen begegnen will. Deshalb verlassen wir jetzt das Band der Bitterkeit, die Sichtweise Noomis und schauen uns das Band der Gnade Gottes an. Denn Gott ist gnädig, Gott ist langmütig und Gott handelt und er handelte bereits. Schauen wir jetzt die Stationen der Gnade Gottes an und folgen dem Band der Liebe. Wie bei den beiden Bändern, die hier hängen, zusammengedreht sind, liegt in der Beschreibung im Buch Ruth einmal das Band der Bitterkeit, die Sichtweise Noomis, und einmal das Band der Gnade Gottes, die Sichtweise Ruths im Vordergrund. Deshalb einige Verse zurück. Wir lesen Kapitel 1, den 6. Vers. Und sie machte sich auf und ihre Schwiegertöchter und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Sie kehren aus dem Gebiet von Moab zurück und die beiden Schwiegertöchter begleiten sie. Und in den folgenden Versen bis Vers 14 wird dann beschrieben, wie Noomi auf sie einredet, sie nicht zu begleiten, sie zur Umkehr nach Moab zu drängen, weil sie ihnen keine Hoffnung bieten kann in Israel. Die eine Schwiegertochter Orpa folgt ihrem drängenden Befehl und geht zurück, aber Ruth will sich zu ihr halten. Ruth will bei ihr bleiben und es gipfelt dann in Vers 15 in einer wunderbaren Aussage. Da sagte Noomi, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nachzugehen. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich scheiden von dir. Das ist eine gewaltige Aussage und vielleicht der bekannteste Vers aus dem Buch Ruth, den wir sicher auch des Öfteren gehört haben. Und das ist es nicht mutmachend, was hier zum Ausdruck kommt, was Ruth der Noomi sagt, ich bleibe bei dir, ich stehe dir zur Seite, ich gehe mit dir, ich lasse dich nicht allein. Und dann scheint es so, als ob die Sonne aufgeht, wenn sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Jetzt könnten wir viel darüber sagen. Wie sieht denn Noomi ihren Gott? Ist das der Gott Noomis, den Ruth gesehen hat in dieser Bitterkeit, in diesen Vorwürfen? Dein Gott ist mein Gott. Würden wir so einem Gott folgen, dem Gott, dem Allmächtigen, der Noomi so gestraft hat, wie sie es meint? Ich glaube, in dieser Aussage wird uns schon deutlich, dass Ruth tiefer sieht. Dass Ruth einen ganz anderen Gott sieht, einen ganz anderen Gott im Blick hat. Es gibt nämlich nichts mehr, was Ruth in Moab hält. Sie will diesem Gott erleben. Sie will diesem Gott nahe sein. Sie will zu diesem Volk gehören, zu diesem Gott gehören und bei Noomi bleiben. Ein wunderbares Zeugnis. Dein Gott ist mein Gott. Die Frage ist, woher hatte sie die Kenntnis über Gott? War Noomi nicht ein schwaches Beispiel für diesen Gott? Wer hatte ihr von diesem Gott erzählt? War es vielleicht ihr Mann gewesen, der diesen Gott groß gemacht hat? Es wird deutlich in diesem Vers, dass ihre Sichtweise, Ruths Sichtweise, eine ganz andere ist auf diesen Gott als Naomis. Gott hat mir bitteres Leid zugefügt, sagte Naomi. Und welche Sicht hat Ruth? In Kapitel 2, Vers 11, wir müssen etwas vorspringen, finden wir dazu einen Hinweis. Boas, der Besitzer der Felder, auf denen Ruth später ehren ließ, gibt diese Aussage, und ich glaube, sie ist sehr zielführend in der Beurteilung. Ruth 2, Vers 12. Da spricht Boas, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Das ist Ruths Sichtweise. Zurückkommen und unter den Flügeln Gottes Schutz suchen. Wir haben uns zu Beginn damit beschäftigt. Auch sie hat Leid erlebt. Sie hat ihren Mann verloren. Sie hat ihr Land verlassen und sie sucht Schutz unter Gottes Flügeln. Ist das nicht ein guter, ein toller Hinweis auf die Liebe und die Gnade Gottes, die erlebbar ist? Weitere Stationen der Gnade Gottes möchte ich jetzt nur ganz kurz anreißen. Wir sind zeitlich ja etwas begrenzt. In Vers 22 im ersten Kapitel, so kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt waren. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Auch so ein Hinweis, dass Gott sorgt, denn mit dem Beginn der Gerstenernte beginnt die ganze Erntefolge in Israel. Es ist die erste Ernte, die eingebracht wird. Es folgen dann die anderen Ernten, Weizen, Weintrauben, Feigen und was sonst noch dort wuchs. Und Vorräte können angelegt werden. Aber in der Mitte dieses Verses ist noch ein wichtiger Hinweis. Mit ihr ist die Schwiegertochter aus dem Gebiet Moabs heimgekehrt. Schon ein merkwürdiger Begriff, dieses Heimkehren. Sie war doch noch nie in Israel. Sie hat doch nie da gewohnt. Sie kommt doch aus Moab und wird eindeutig immer als Moabiterin aus Moab beschrieben. Und trotzdem sagt der Geist Gottes hier in diesem Wort, sie ist aus dem Gebiet Moabs heimgekehrt. Wir könnten lange über diesen Begriff nachdenken, aber es ist eine wunderbare Bestätigung Gottes, ihre Annahme und Aufnahme in sein Volk. Sie kommt in ein Land, das sie noch nie gesehen hat, zu einem Gott, den sie erst kurz kennt, und der sagt zu ihr, sie ist heimgekehrt. Eine vollkommene und wunderbare Annahme dieser Moabiterin. Und wenn wir jetzt noch die Stelle aus dem Buch Mose nehmen, wo den Moabitern verboten wurde, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen, dann strahlt dieses Heimkehren noch größer hervor. Vielleicht beschäftigen wir uns da mal ein andermal mit. Dann geht's weiter in den nächsten Kapiteln. Ruth macht sich auf und liest Ehren auf den Feldern. Das war damals das Sozialhilfeprogramm, die Sozialhilfe in Israel. Die Felder durften nicht komplett abgeerntet werden. Fremde und Arme durften sich die Feldränder abernten und konnten sich so Vorräte anlegen. Kapitel 3 und 4 kommt noch mehr die Gnade Gottes zum Ausdruck, denn Boas, der Besitzer dieser Felder, erlöst und er erwirbt das Erbteil des Elimelechs, des Mannes Naomis, und er heiratet Ruth. Und zum Ende in Kapitel 4, Vers 13, Kapitel 4 lesen wir dann, dass Ruth und Boas heiraten. Ruth wird vollkommen in die Gemeinschaft aufgenommen. Ich möchte diese Verse noch lesen. So nahm Boas die Rute und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß und es wurde seine Amme. Und die Nachbarinnen gaben ihnen einen Namen, in dem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Das ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Eine Spur der Führungen und Gnade und Liebe Gottes, die besonders in Ruth zum Ausdruck kommt. Und hier zum Schluss stimmen die Nachbarn einen Lobpreis an. Gepriesen sei der Herr. Und Naomi sagt nichts. Was können wir daraus ableiten? Vielleicht sollten wir nicht vorschnell urteilen, denn hier hört der biblische Bericht auf. Aber Naomi nimmt das Kind auf den Schoß. Und ich denke, dieses letzte Bild, das uns hier im Buch Ruth beschrieben wird und uns vorgestellt wird, zeigt uns etwas mehr als viele Worte, die man machen kann. Da sitzt eine Oma, es ist Naomi, und hat ihren neugeborenen Enkel, den Sohn Ruths und Boas, auf dem Schoß liegen. Und Freudentränen spülen ihre Bitterkeit fort. Sie dreht sich nicht mehr um ihre Sorgen, um ihre Probleme und ihre Nöte. Sie dreht sich nicht mehr um sich selbst, sondern sie wird seine Amme. Das heißt, sie sorgt für ihn. Sie sorgt für andere. Ist das nicht ein wunderbares Bild zum Ende dieser Geschichte, dass die Gnade Gottes siegt, dass die Liebe Gottes siegt, auch im Leben einer Ruth? Jesaja 42, Vers 3. Dort heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Gott hat einen langen Atem. Das wird in dieser Geschichte deutlich. Und er ist bereit, an diesen Restglauben, den vielleicht Naomi hatte, anzuknüpfen. Er schiebt selbst die nicht beiseite, die durch eigene Schuld gescheitert sind. Wie viel Geduld, wie viel Liebe hat Gott in den dunklen Zeiten seines Volkes aufgebracht? Was tut er nicht alles, um Menschen zurückzulieben? Selbst hinter seinen Gerichten steht seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Das ist der Inhalt dieses Buches Ruth. Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes im Leben einer Familie. Wie viel eingeschränkte Sicht gibt es in deinem Leben, in meinem Leben? Was verstellt uns den Blick auf die gütige Hand Gottes? Schau auf das Band der Liebe. Schau auf das Band der Gnade Gottes auch in deinem Leben. Wo ist Dank, viel Dank angebracht, statt Bitterkeit und Jammern? Das Buch Ruth, das Buch der Gnade Gottes im Leben einer Familie. Und ich möchte euch allen wünschen, dass diese Gnade Gottes auch in euer Leben, in das Leben eurer Familien einkehrt, neu gesehen wird und zum Ausdruck kommt, dass die Tage der Nöte und die Bitterkeit vergessen sind, weil Gottes Gnade und Liebe unseren Blick neu beflügeln und uns eine neue Sichtweise schenken, nicht nur auf unser Leben, sondern vor allen Dingen auf ihn. Dein Gott ist mein Gott. Ist das nicht eine Sichtweise der Ruth, die uns wunderbar deutlich macht, dass man Gott auch in schwierigen, in notvollen Zeiten kennenlernen kann, kennen kann und ihm vertrauen kann, ihm das Leben überlassen kann. Viele Aspekte in diesem Buch sind noch offen. Vielleicht beschäftigen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal damit. Aber ich möchte euch der Gnade des Herrn Jesus Christus anbefehlen. Bleibt bei ihm, wie es in Philipper 4 heißt, Vers 23. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.